Also wenn ich was merke bei euch, erstmal die Post geht ab, ist ganz cool. Bin ich so von Adventgemeinden eher nicht gewöhnt. Von daher schon mal sehr gut, schon mal sehr schön, dass das bei euch hier so ein bisschen lockerer ist, als ich es sonst gewohnt bin. Ich fühle mich sonst manchmal ein bisschen verloren in diesen klassischen Adventgemeinden, wo alles so seine Regeln hat, seinen Plan hat. Aber bis jetzt wurde ich noch nicht gesteinigt, also ich stehe immer noch hier und bin sehr dankbar dafür. Nein, so schlimm wird es heute auch nicht, keine Sorge. Entschuldigung für meine Nase, irgendwie vor einer Woche ist da irgendwas nicht ganz sauber gewesen, bisschen erkältet. Wem geht's auch so? Ja, ein paar Leute, einer nur, komm, seid ehrlich, Mensch. Also ich hab heute, genau, ihr müsst keine Angst mehr haben, so, ne, alles gut. Ich habe mit meiner Frau geredet, wir haben festgestellt, wir sind seit Dezember, ist immer irgendjemand krank. Bei uns zu Hause. Ich habe nämlich 3 Kinder. Ja? Und wenn du 3 Kinder hast, ach meine Güte, ey, immer ist jemand krank, hat die Seuche, bricht dir das Bett voll oder so. Ne? War letztens gerade wieder der Fall vor ein paar Tagen. Ist nicht so schön, aber es macht einen nur stärker. Das hattest du heute auch in verschiedenen Variationen schon gesagt. Wir bleiben nicht dieselben, genau, wie wir wieder rauskommen. Genau. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin der Udo, genau. Ich bin kein Pastor, tatsächlich. Ich bin Sozialarbeiter vom Beruf für die Gemeinde, tatsächlich. Die Gemeinschaft, die Freikirche hat gemerkt, wir haben nicht den Nachwuchs mehr und wir brauchen auch Sozialarbeiter in den Gemeinden, die auf die Problemsituationen versuchen zu antworten, die Gemeinde manchmal so hat. Und deswegen bin ich da so ins Spiel gekommen und arbeite seit 3 Jahren jetzt in Darmstadt. Ja. Ich bin eigentlich auch Lagerlogistiker. Jemand von euch Lagerlogistiker? Können wir ein bisschen Waren umherschieben zusammen mal? Das ist eigentlich mein erster Beruf, weil ich damals, meine Mutter, die war nicht so zufrieden mit meinem eigentlichen Hobby. Ja? Mein eigentliches Hobby war damals so mit 13, 14 Jahren, möglichst viele Drogen zu konsumieren. Ja? Und das habe ich sehr gut gekonnt. Ja, da war ich echt gut drin, ne? Bis es mich an ein oder anderer Stelle mal das Leben gekostet hat fast. War nicht so cool, war auch nicht so witzig. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, die Drogen zu verkaufen. Das war natürlich super für mich, weil ich war nicht mehr angewiesen auf Mutti, ne? Ja, dann bin ich nach Hause gegangen, habe gesagt, guck mal Mutti, hier mein ganzes Geld, ich brauche dich nicht mehr. Ja, fand mich richtig cool, so mit 16, 17 Jahren. Aber das war nicht so beständig, wie ihr euch vorstellen könnt. Das Gefängnis war immer nicht sehr weit von mir. Und als dann einmal ein Ring von uns hochgenommen worden ist, wie man so sagt, hochgenommen, ne? Also die Polizei kam vorbei und so weiter, habe ich den Absprung geschafft und bin ein ordentlicher Junge geworden. Ja, habe meinen Schulabschluss gemacht, habe studiert, dies, das, habe eine vernünftige Frau kennengelernt, ja, so wie Mama es wollte. Ja, Mann, genau. Und so hat sie mir auch 3 wunderbare Kinder geschenkt, obwohl wir nur 2 haben wollten, aber naja, so ist das Leben, ne? Man muss in Biologie aufpassen. So, denn es ist kein Problem. Ja, genau. So, wer von euch war denn schon mal Gerichtsverhandlung gewesen? Gerichtsverhandlung? Ja, schön Hände oben lassen. Ich merke mir eure Gesichter. Und wer von euch war denn Angeklagter? Sehr schön. Ich fühle dich. Sehr gut. Ja, sind wir 2 in diesem Raum. Möchtest du in 1, 2 Sätzen sagen, wie war das so für dich? Dort auf diesem Stuhl zu sitzen als Angeklagte in diesem Raum. Möchtest du oder nicht? Darfst. Nein. Alles gut. Nee, genau, aber ich meine, es ist nicht abgesprochen, ihr Freunde. Genau, es ist sehr spontan. Ja. Alright. Yeah. Stick to your story. Ja, okay, warum klappt das nicht? Ja, weil der Druck auch da ist. Alle Augen sind auf dich gerichtet und du weißt, heute geht es um dich. Und heute kommt dein Urteil für dich. Ich war einmal vor Gericht, einmal als Angeklagter und das Witzige ist, meine Mutter arbeitet am Amtsgericht und genau, ich war dann da neben ihrem Büro im Gerichtssaal, ja, und ich hatte nur eine Mutprobe irgendwie nicht so gut absolviert. Ich hatte gesagt zu den Mädels auf dem Skatepark, oh, ich gehe jetzt mal Bier klauen, so ganz cool wollte ich sein und es hat immer geklappt, außer an dem Tag, ja, und dann haben sie den Rucksack festgehalten und ich bin dann noch ausgerastet und weggelaufen und so weiter, aber das Mädel wollte ihren Rucksack wieder haben. Und dann sind sie da hingegangen und mussten meinen Namen sagen und so weiter. Naja, da war ich in der Gerichtsverhandlung und ich muss auch sagen, unangenehm. Unangenehm, ja, da zu sitzen und du weißt, du hast was Falsches gemacht und heute bist du dran. Ich habe 10 Sozialstunden gekriegt, war okay. Aber es ist trotzdem ein sehr unangenehmes Gefühl, und ich will auch sagen, dass nicht nur oft der Gerichtssaal an sich in unserem Leben ein Gerichtssaal ist, sondern auch manchmal unser Alltag. Menschen gucken uns an und sagen, oh, da kommst du her. Ja, mit Philippus und Nathanael, kennt ihr die Story vielleicht, ne? Was soll aus Nazareth Gutes kommen? Jesus Christus, wer soll das sein? Ja? Und du wirst beurteilt und du verurteilst vielleicht auch manche Leute in deinem Leben so. Ich habe das oft erlebt, mein Vater zum Beispiel, der ist so ein Typ, der hat überall Tattoos, ne, überall Piercings, ne, auch an Stellen, wo du es nicht wissen willst. Und der geht einmal mit meiner Mutter damals, als sie noch zusammen waren, zur Adventgemeinde so. Und der Mann sagt zu ihm so an der Tür so, Entschuldigung, also wie Sie hier angezogen sind, können Sie hier leider nicht reinkommen. Und mein Vater hat seitdem keine Lust mehr auf Adventgemeinde. Warum bloß, ja? Na gut, er könnte auch erwachsen werden, drüber stehen, aber egal. Aber das ist so. Manchmal kriegst du so eine reingezogen und das tut weh und ist unangenehm und macht keinen Spaß. Und auf der anderen Seite ist es ganz normal in unserem Leben, Sachen zu sortieren, einzuordnen, zu bewerten. Es ist immer nur das Problem, wenn es aus einem Beurteilen ein Verurteilen wird. Das ist vielleicht mal so als erster Punkt, ja. Was heute andauernd schon angeklungen ist und was auch Teil dieser Predigt ist, ist, dass diese Welt ein ungerechter Ort ist. Es ist ein ungerechter Ort und er bleibt ein ungerechter Ort, bis Jesus Christus wiederkommt, würde ich behaupten. Ja? Und hoffentlich ist es bald. Hoffentlich ist es bald, oder? Ja. Sehr gut, lieber früher als später. Ja? Und das ist auch etwas, glaube ich, diese Ungerechtigkeit, die in dieser Welt, seitdem sie existiert, präsent ist. Und wie gehst du mit einer Seite mit dieser Ungerechtigkeit um? Hast du einen Ort, wo du die hinbringen kannst? Diese Gefühle, die damit verbunden sind, diese Gefühle, die manchmal wie Steine im Magen liegen, wo du weißt, ich halte es nicht mehr aus. Wie viele Leute, wenn ihr so die Nachrichten lest, rasten aus heutzutage, kommen mit dieser Ungerechtigkeit nicht mehr zurecht, fangen an, um sich zu schlagen, Familien gehen kaputt. Ja? Meine Mutter und ich, meine Lieben, wenn ihr wüsstet, oh Mann, will ich euch nicht erzählen, wie wir uns behandelt haben, wie schlecht manchmal. Ja? Sie war überfordert, ich war überfordert, das Leben war ungerecht. Wir haben uns angeschrien, wir haben uns geschlagen, wir haben uns verprügelt, die Polizei war zu Hause. Ja? War nicht schön. Aber das passiert nicht nur bei Udo damals zu Hause, als er noch ein bisschen kleiner war. Das passiert hinter so vielen Türen dort, wo wir es vielleicht gar nicht vermuten. Menschen rasten aus, weil es ihnen zu viel ist. Und sie einfach keine Lust mehr haben und schmeißen mit Steinen um sich. Ja? Wenn wir ganz an den Anfang dieser Welt gehen, dann sehen wir, Gott schuf diese Erde und er war zufrieden damit. Er sagt, alles war sehr gut im Gleichgewicht und schön, bis dann die erste Sünde in diese Welt kommt und auch dieser Garten Eden in Perfektion, wie er so ist, nicht mehr existiert. Und dann wird dieses erste Paar, dieses Traumpaar, Adam, Eva, diese Perfektion an Menschen, bringt Kinder hervor. Und die Sünde, oh, die schlägt ein wie eine Bombe. Wortwörtlich. Und dann ist da ein Sohn, er ist Kain und der andere heißt Abel und der eine gibt ein Opfer zu Gott und Gott freut sich und sagt, schön Abel, gut gemacht. Und zum Kain sagt er, sorry, du gibst nicht alles, mein Freund. Aber warum nimmst du das Opfer von dem Abel an? Wie ungerecht ist das? Wie ungerecht, oder? Ist doch nicht fair. Warum kann Gott nicht, also das habe ich echt manchmal Probleme mit. Klar hat Kain kein gutes Herz, ich weiß. Klar gibt er nicht alles. Aber er ist so wütend. Und er nimmt einen Stein und schlägt den auf den Kopf seines Bruders. Er ist tot. Und das erste Mal ist der Mensch gestorben. Wie lange hat es gedauert? Nicht lange. Wir verlassen Garten Eden, wir bekommen die ersten zwei Kinder und einer von den beiden ist tot. Aber wir sehen, wie gnädig unser Gott ist, oder? Dass er sich um keinen kümmert, dass er ihn beschützt, dass er ihn nicht alleine lässt und verstößt, sondern dass er auch weiterhin, Entschuldigung, für ihn da ist. Ja, das stimmt. Ich sollte mehr trinken. Meine Frau schimpft immer mit mir, dass ich nicht genug trinke. Ich bin eher der, der sagt, oh, ich habe Kopfschmerzen. Tja, trink mal mehr, Udo. Okay. Noch ein kleines Beispiel für Ungerechtigkeit ist, wenn ich an meinen lieben Mose denke, der ja echt Probleme hatte, mit diesem Volk da durch die Wüste zu laufen. Also ich will es nicht gemacht haben. Aber gehen wir nochmal davor in die Zeit, wo er noch gar nicht mit diesem Volk so zu tun hatte, sondern wo er wieder zurückkommt in seine alte Heimat Ägypten. Ja? Wo er wieder konfrontiert ist mit dieser Kultur, von der er ja aufgefangen worden ist. Aber dann sieht er, wie einer seiner echten Leute, seiner Brüder, einer seiner Hebräerbrüder, dort so ungerecht verprügelt wird von einem Aufseher. Und es ist das Gleiche wie bei Kain und Abel. Ja? Da ist diese Ungerechtigkeit und du gehst hin und du schlägst diesen Aufseher nieder, der denkt, er ist so stark und so toll und erniedrigt so einen armen Hebräer, der am Boden liegt, weil er seine Arbeit nicht gut erledigt, ja, und schlägt ihn zu Tode. Und Mose sagt, nein, du lässt meinen Bruder in Ruhe. Und er antwortet mit Feuer. Und was passiert, wenn du Feuer mit Feuer bekämpfst? Oft nicht so gut. Ein neuer Mensch verliert das Leben. Ja. Auf jeden Fall gibt es einen Lösungsversuch von Gott, sich den Menschen wieder zu nähern. Und da möchte ich euch einen Bibeltext kurz vorlesen. 2. Mose 25, steht da Vers 8. Eine ganz tolle Sache, die Gott davor hat. Er gibt Gott Anweisungen, er sagt ihnen eine ganze Reihe an Materialien. Und im Vers 8 steht dann, die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien, die davor genannt worden sind, ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Und dieser Heiligtum in meinem Verständnis ist ein Vorläufer des späteren Tempels, also ein Ort, wo Gott wohnt, wo er uns begegnet. Wo er den Leuten sagt, du kannst kommen damit, mit diesem Ungerechtigkeitsempfinden, mit diesem Ärger, den du hast, kannst du zu mir kommen damit. Und ich weiß, beim Heiligtum war es noch special und so, da durften nur ganz besondere Leute hin. Ja, die Priester nämlich, ja. Aber trotzdem war dies ein Vorläufer dafür, dass Gott sagt, ich bin an euch interessiert, an deinen Sorgen, an den Steinen, die du mit dir trägst. Und ich will es wissen, Freunde. Ich will wissen, was du auf deinem Herzen hast. Und ich will, dass du es rauslassen kannst, damit du nicht explodierst und andere Leute verletzt. Und dass ein Tempel immer was mit Gerechtigkeit zu tun hat, das sehen wir auch bei Salomo, ne? Das steht hier im 2. Chronikbuch, habe ich hier notiert, Kapitel 6. Ich lese mal vor. Ab Vers 20. Bitte wache Tag und Nacht über dieses Haus. Es ist ja der Ort, von dem du selbst gesagt hast, hier will ich wohnen. Darum erhöre das Gebet, das ich, dein ergebener Diener, an diesem Ort an dich richte. Nimm meine Gebete an und auch die deines Volkes, wenn wir zum Tempel gewandt mit dir reden. Hör unser Rufen im Himmel, dort, wo du thronst, und vergib uns. Wenn jemand beschuldigt wird, einem anderen etwas angetan zu haben, er wird hier vor deinem Altar schwören muss, dass er unschuldig ist. Und er hier vor deinem Altar, Dankeschön, vor deinem Altar schwören muss, dass er unschuldig ist. Und Vers 23 noch, dann höre du im Himmel, was er sagt und sorge für Recht. Entlarve und bestrafe ihn, wenn er schuldig ist. Wenn er aber unschuldig ist, verschaffe ihm Gerechtigkeit. Also ein Thema ganz aktuell, wie auch heute, es geht um Gerechtigkeit. Gott, bitte höre unser Gebet, bitte schaffe Gerechtigkeit auf dieser Erde. Und es gibt so einen Satz, ja, wenn wir im Unrecht sind, dann wünschen wir uns Barmherzigkeit und wenn ein anderer im Unrecht ist, wünschen wir uns Gerechtigkeit. Kennt ihr vielleicht? Ja? Dann wollen wir los auf den Scheiterhaufen mit ihm und so geht auch unsere Geschichte heute los, weil ich möchte euch natürlich mitnehmen heute ins Neue Testament und dort auch den Tempel nochmal sehen in einem anderen Licht, wie er auch immer wieder leider missbraucht worden ist. Ne? Das geht los in Lukas 18, da lesen wir von dem selbstgerechten Pharisäer, der sich in dem Tempel Gottes, in diesem Tempel reinstellt, wo du eigentlich dein Herz ausschütten solltest und sich hinstellt und betet, Gott, danke, dass ich nicht so versifft bin wie der Bruder neben mir. Gott sei Dank bin ich so viel besser als der ganze Abschaum, der hier rumläuft. Ist das der Sinn von einem Tempel? Nein. Und dann gibt es den anderen Bruder hier, wenn wir lesen, der sich, oder es mehrere Leute gewesen sein, müssen mehrere Leute gewesen sein, die sagen, lass mal jetzt Markt machen hier im Tempel, ja, lass mal ein bisschen Business machen, hier ein bisschen Show und so. Und Jesus sagt, nein, das regt mich auf, was ihr hier macht. Hier sollen verletzte Seelen einen Ort finden, wo sie berührt werden. Einen Ort finden, wo sie Erleichterung finden von ihrer Schuld, ne? Und wo sie Gott nahe sein dürfen. Dann lesen wir Johannes 8 mal. Ein ganz krasser Abschnitt, den kennt ihr alle, aber wir gucken ihn uns heute an. Johannes 8 ab Vers 1. Johannes 8, Vers 1. Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Also im Tempel, an diesem Ort, wo Gottes Gerechtigkeit herrscht. Ja? Wo du kommen darfst, wie du bist. Was wir ja von unseren Gottesdiensten auch übrigens sagen. Komm, wie du bist, sei, wie du bist. Das war der Tempel auch zu dieser Zeit. Viele Menschen drängten sich um ihn, er setzte sich und lehrte sie. Interessant auch, viele Menschen drängten sich um ihn rum, die Leute drängen. Ja, da steht nicht, alle stellten sich respektvoll so hin, dass selbst der Kleinste hinten auch noch was sehen konnte. Steht da nicht. Jeder möchte Erster sein. So wie wir Deutschen, wenn wir unsere Handtuch erstmal auf die Liege legen am Hotel. Uns egal ist, ob da noch ein anderer kommt. So ist es hier auch, Freunde. War schon immer so. Und es waren noch nicht mal Deutsche damals. Vers 3. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Also schon mal spannend, dass sie heranschleppen. Ja? Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte. In meinem Kindergarten damals, wenn du was Blödes gemacht hast, weißt du, was da machen musstest? Du musstest dich in die Ecke stellen. Du musstest dich erstmal schämen. Kennt ihr das? Schon mal erlebt sowas, ja? Richtig schön in die Ecke und schäm dich mal. Was glaubt ihr, wird aus Menschen, wenn sie sich immer in die Ecke stellen müssen? Was gut ist? Hören sie dann auf mit den Sachen? Werden sie dann auf einmal super gute Vertreter des Staates und sorgen für Gerechtigkeit in Deutschland? Oder werden das eher Menschen, denen dieses System alles irgendwie zu viel ist und gar keinen Sinn macht? Und wo du einfach sagst, ich will das gar nicht. Ich steig aus diesem System. Ich frage mich ganz offen und ehrlich, was ist bitte diese Intention dahinter? Es kann ja nichts Gutes sein und es ist ja auch nichts Gutes. Eine Frau zu ertappen beim Ehebruch, weißt du, wenn du einen Fehler gemacht hast, du bist meistens nicht stolz drauf, wie die Brotdiebin vielleicht heute. Wenn du so ein Stückchen noch, ein Stückchen Gewissen in dir hast, dann weißt du, dass du Sachen falsch machst. Und dann bist du irgendwo hingestellt in die Mitte und sagst, du bist schuldig, du bist schmutzig, du bist dreckig. Warte ab, was jetzt kommt. Und wo passiert das? In einem Tempel, Freunde. In einem Tempel. In einem Ort, wo du eigentlich hingehen kannst zu Gott und das sagen darfst. Und sagen kannst, Gott, ich habe Mist gebaut. Und hier wird auf dich gespuckt. Von Leuten, die so klug sind. Och, so kluge Leute da. Ja? Die Bibel können sie diagonal im Dreieck aufsagen. Aber können sie auch leben? Nein. Nein. Denn sie schleppen sie dahin und sagen, guck mal, Jesus, wen wir hier mitgebracht haben. Vers 4. Und sie sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Und jetzt kommen sie mit dem Gesetz von Mose. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du denn dazu? Ja, was meinen wir denn dazu? Was meinen wir dazu, ob man mit Scham und Erniedrigung Gerechtigkeit erzwingen kann? Glauben wir daran? Nein, wir glauben nicht daran. Und trotzdem passiert es hier und trotzdem passiert es in unserem Leben wahrscheinlich auch ab und zu. Also ich muss euch sagen, manchmal mit meinen Kindern, ja, versuche ich auch, durch dieses System sie zur Umkehr zu bewegen. Schämst du dich nicht? Ja? Habt ihr vielleicht auch schon mal gesagt. Ja? Schämst du dich nicht für das, was du da gemacht hast? Ist dir nicht klar, dass man so etwas nicht tut? Einen anderen beschämen mit der Hoffnung, ihn zur Umkehr zu bewegen. Und das ist noch nicht mal hier der Fall. Es geht gar nicht um diese Frau. Und dann bewegt mich auch immer wieder, was machen diese Menschen, die den Finger auf andere zeigen? Laurent war mal bei euch zur Predigt, ne? Laurent Moutin, ne? Der hat immer den Spruch, wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, zeigen wie viele Finger auf dich? Ja, drei mindestens, ja? Sei denn, du hast sechs Finger an der Hand, dann noch mehr, ja? Spaß. Aber genau das ist der Punkt, ja? Dass du vielleicht gucken solltest, Jesus nennt es den Balken in deinem Auge, ja, dein eigenes Leben in Ordnung zu halten, bevor du auf andere Leute zeigst. Es geht worum? Es geht wieder darum, Jesus eine Falle zu stellen. Es geht nicht um die Frau, es geht höchstens um die Selbstverherrlichung der Leute selbst, der Pharisäer, die zeigen wollen, wie gut sie das Gesetz von Mose kennen, aber sie kennen es gar nicht so gut. Weil dieser Tempel ist kein römisches Gericht. Ja? Zur damaligen Zeit bist du zum römischen Gericht gegangen und hast gesagt, wir haben hier einen Streitfall zu klären. Und? Du musstest Zeugen mitbringen. Gibt es Zeugen hier? Nein. Es gibt nur Leute, die sich, ich nenne das immer so eine gewisse Sensationsgeilheit, Entschuldigung, das Wort, aber ich merke, dass meine Mutter das auch so. Die guckt sich immer jedes Verfahren irgendwie an bei sich auf Arbeit. Ich, Mutti, entspann dich mal. Du bist so ein bisschen sensationsgierig, ne? Findest du toll, ne? Naja, aber das sind die Leute hier. Es geht nicht um die Frau. Und sie hat keinen Zeugen dabei. Sie wird einfach dahingestellt und sich selbst überlassen. Eigentlich müssten die Pharisäer angeklagt werden, dass sie hier versuchen, einen Prozess zu manipulieren. Hm? Als sie nicht locker ließen, Vers 7, richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Das finde ich toll. Er sagt, ihr wollt ein Spektakel haben heute, gerne. Ich gebe es euch, kommt. Hier, lieber Bruder, du hast den ersten Stein, wirf ihn auf diese Frau, wenn du glaubst, dass du besser bist. Eine bessere Antwort hätte ich mir hier nicht vorstellen können. Und ich finde es gut, das ist ein Reminder für mich, auch für Udo, der heute im Hier und Jetzt lebt, ich bin nicht besser als irgendjemand anderes, der andere Fehler macht. Es sind andere Fehler, aber die sind nicht besser als meine und nicht schlechter als meine oder wie auch immer man es sagen soll. Wir alle sitzen im selben Boot, wir alle sitzen im selben Glashaus und wir alle müssen irgendwie handeln, dass unsere Gefühle der Wut und der Verzweiflung eben nicht zu Steinen werden, die wir auf andere werfen. Sondern immer wieder zu Gott gehen, wie er es angeboten hat, in sein persönliches Therapiezentrum des Tempels und sagen kann, hier, vielleicht ist das das Therapiezentrum für uns, wo wir mit Gott reden können. Dass eben nicht Steine in uns wachsen, die wir auf andere Menschen werfen wollen. Das wünsche ich mir. Vers 8 steht, dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Und als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon, die Älteren zuerst. Und schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Vers 10. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Und sie sagt, nein, Herr, ich verurteile dich auch nicht, sagt Jesus dann zu ihr. Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. Und das sind zwei Punkte, die mir auffallen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Es ist gut, dass Jesus zu dieser Frau nicht nur sagt, Mädchen, ich habe dich heute gerettet, aber pass auf beim nächsten Mal, vielleicht bin ich nicht da. Und dann er sagt zu ihr auch, weißt du, es gibt Sachen in deinem Leben, die du tust, die dich kaputt machen. Nicht nur dich, sondern auch andere. Weil wenn du diesen Weg gehst, dieses Ehebruchs und immer andere Menschen noch hast, die du gut findest und mit denen in die Kiste hüpfst, so, dann machst du Menschenleben kaputt. Und dein eigenes auch. Es hat Konsequenzen, dein Handeln. Ja, und das habe ich auch erlebt, Freunde, dass mein Handeln Konsequenzen hat. Und dass es andere Menschen zerstören kann, klein machen kann, verletzen kann. Manchmal sage ich zu meinen Teenagern, ey, weißt du was? Wenn du jemanden ins Gesicht schlägst und die Nase bricht, die Nase heilt irgendwann wieder. Aber manche Worte, die du denen sagst, das heilt nicht so schnell. Das begleitet die noch, bis die groß sind. Ich weiß heute noch manche Worte, die Kinder zu mir gesagt haben. Das ist nicht so lustig. Und deswegen sagt Jesus, mach das nicht. Nicht um meinetwillen, erstlinig, sondern um deinetwillen, damit es dir gut geht. Damit du ein gutes Leben hast. Ja, tu dir selber nicht weh. Und ein anderes Wort, was er hier nennt, ist das Wort Ankläger. Ja? Ich habe letztens, ich höre manchmal so verschiedene christliche Musik und da gibt es auch so Musik, die klingt so wie Gangster-Rap, aber ist eigentlich christlichen Inhalt. Ziemlich lustig. Und da sagt er in dem Refrain irgendwie, es kommt darauf an, wie du Gott kennst oder so, klagt er dich an. Und in meinem Verständnis klagt Gott dich niemals an. Diese Rolle ist jemand anderem zugeschrieben. Gott klagt uns nicht an, meines Erachtens. Es ist der Satan, der uns anklagt und der immer wieder sagt, wie klein wir sind, wie unbedeutend wir sind, dass wir niemals schaffen werden, zu dem Thron Gottes zu kommen, an seinem Tisch zu sitzen und Vergebung zu empfangen. Und das sagt er hier auch. Er fragt, wo sind deine Ankläger? Wenn ich da bin, ich Jesus Christus, wo sind die Ankläger hin? Sie müssen fliehen, Satan muss fliehen, wenn ich da bin. Es ist theologisch gesehen so eine coole Sache, die so einen hohen Wert hat. Und hat mich dann an Offenbarung Kapitel 12 erinnert, wo steht, in Vers 10. Johannes schreibt, jetzt höre ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen. Nun hat Gott den Sieg errungen. Er hat seine Stärke gezeigt und seine Herrschaft aufgerichtet. Alle Macht liegt in den Händen dessen,
den er als König auserwählt und eingesetzt hat, Jesus Christus. Denn der Ankläger, also Satan, ist gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Also der Ankläger Satan ist tatsächlich machtlos, er ist tot. Er ist in Ketten, aber auch er schlägt noch wild um sich. Und er freut sich, wenn wir uns gegenseitig auch die Köpfe einschlagen, wenn wir mit Steinen um uns werfen, uns gegenseitig nicht akzeptieren, wie wir sind. Das ist sein Ziel. Und Gottes Ziel ist, uns zu erinnern, dass der Ankläger, der ist gestürzt, der ist tot. Alle Macht steht hier, liegt in den Händen dessen, den er als König auserwählt und eingesetzt hat, Jesus Christus. Alle Macht will ich beim Wort nehmen. Ihm gehört alle Macht und Satan hat keine Macht mehr über uns. Ne? Und so, wie sich Jesus schützend vor diese Frau stellt, in dieser Szene, die uns hier beschrieben wird, so stellt er sich auch schützend vor uns mit dem Kreuz und sagt, keiner kann dir irgendwie sagen, dass du es nicht wert bist, dass ich es nicht wert bin. Menschen können das sagen, ich weiß. Mir sagen auch manchmal Menschen dumme Sachen so, die mir wehtun, weißt du? Und dann bin ich auch mal kurz traurig und jetzt sitzt meine Frau und die baut mich auf und dann lebe ich weiter. Ne? Und trotzdem ist es für mich noch was Größeres, zu wissen, dass mein Gott, dass unser Gott sich schützend vor uns stellt, wenn Leute Steine auf uns werfen wollen. Können wir uns daran erinnern, warum werfen Leute Steine auf uns? Weil es ihnen besonders gut geht? Weil sie besonders viel in ihrem Leben aufgearbeitet haben? Nein, weil sie eigentlich klein und verletzlich und ängstlich sind. Und deswegen will ich uns Mut machen, dass uns diese Steine nicht so sehr verletzen, dass wir sie zurückschieben und sagen, ey, das sind deine Steine, nicht meine. Aber dass wir nicht zurückwerfen vielleicht. Mir hat mein Therapeut gesagt, Udo, du musst von der Emotion ins Denken kommen. Das hilft mir viel beim Autofahren. Ja, ins Denken kommen. Ist es das jetzt gerade wert, mich aufzuregen, rumzuschreien, meinen Kindern noch ein neues Schimpfwort beizubringen? Ja? Ist es nicht wert. Und das möchte ich euch mitgeben am Ende dieser Predigt, ja? Dass Jesus Christus am Kreuz gesiegt hat für uns alle und dass der Ankläger, der Satan, die alte Schlange, tot ist und keine Macht über uns hat. Amen.